das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Ein Zuhause zu haben, in dem man sich wohlfühlt, ist wohl ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen, egal wo auf der Welt. Doch immer mehr Menschen müssen ihr Heim notgedrungen verlassen und suchen dann ein neues, sicheres Zuhause, auch bei uns. Was die Geflohenen dann meist hier erwartet, sind aus der Not geborene Massenunterkünfte, in denen es ein Alteingesessener wohl kaum eine Woche aushalten würde. Händeringend wird bundesweit nach mehr Platz für Flüchtlinge gesucht, ob in einer ehemaligen Kaserne in Südbrandenburg, auf einem Wohnschiff in Hamburg oder leerstehenden Häusern im rheinländischen Braunkohlerevier. Bleibt die Frage, wie sehr sich ein Neuankömmling integrieren kann, wenn sein Wohnort isoliert liegt. Bevor wir auf andere, neue Ideen zur Unterbringung von Asylsuchenden blicken, schaut unser Reporter Oliver Köhr erstmal ins Ländle, wo man gerade eher versucht, einige der Flüchtlinge auf ungewöhnliche Weise schneller loszuwerden.
Die Idee klingt schon ein bisschen verzweifelt. Flüchtlinge vom Balkan bekommen Geld dafür, dass sie wieder gehen. Gar nicht mal so wenig Geld. Knapp 2000 Euro für eine dreiköpfige Familie zahlt der Kreis Lörrach in Baden-Württemberg und spart damit noch Geld für Unterkunft, Essen und die langwierige Bearbeitung der Asylanträge. Dutzende Flüchtlinge vom Balkan, die ohnehin nur geringe Chancen auf ein Bleiberecht haben, sind schon mit der Prämie wieder in ihre Heimat gefahren. Der Kreis Lörrach weiß selber, dass das nicht der Sinn der Asylgesetzgebung ist, rechtfertigt das Vorgehen aber mit den steigenden Flüchtlingszahlen. Einen anderen langfristigen Vorschlag macht das Bundesbauministerium in Berlin. Man müsse mehr Sozialwohnungen bauen. Die Kommunen sehen das genauso.
Ich halte es für richtig, die Länder müssen die Mittel nur für den Wohnungsbau ausgeben. Rechtlich sind sie dazu nicht verpflichtet. Insgesamt müssen wir den sozialen Wohnungsbau ankurbeln.
In ländlichen oder dünn besiedelten Regionen werden die Mittel tatsächlich nicht nur für sozialen Wohnungsbau genutzt. In Ballungszentren dagegen reicht das Geld oft nicht aus.
Wir haben ja insgesamt in Deutschland die Situation, dass die Städte wachsen. Die großen Städte nur noch mal ganz besonders. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, die Bundesmittel auch für den Wohnungsbau einzusetzen oder sie sogar natürlich mit eigenen Haushaltsmitteln zu verstärken. Wenn jetzt die Flüchtlingsthematik dazukommt, dann brauchen wir eine Anstrengung der Länder und des Bundes. Und der Bundes muss dafür auch mehr Geld zur Verfügung stellen.
Und Städte mit hohen Mieten wie München befürchten, dass Flüchtlinge und Einheimische künftig um günstigen Wohnraum konkurrieren.
Die Flüchtlinge, die auf Dauer hier bleiben dürfen, die brauchen dann ja normalen Wohnraum. Die können ja nicht auf Dauer in den Flüchtlingsunterkünften bleiben.
Mehr sozialer Wohnungsbau könnte da helfen, ist aber eher ein mittelfristiges Projekt.
Das Problem dabei ist, dass natürlich die Wohnungen erst gebaut werden müssen. Also da spielt der Zeitfaktor noch eine Rolle. In den Ländern drängt es ja derzeit, weil die Anzahl der Flüchtlinge immer mehr zunimmt. Das bedeutet, wir brauchen schnell Erstaufnahmekapazitäten.
Ideen für kurzfristige Lösungen fehlen also. Der Lörracher Weg mit der Prämie mag bei einigen Flüchtlingen vom Balkan funktionieren. Für die vielen tausend anderen, die verfolgt oder vom Krieg bedroht sind, ist das wohl kaum eine Alternative.
Was bei dieser Heimkehrprämie mitschwingt, ist der Vorwurf, den Menschen vom Westbalkan ginge es nur ums Geld. Wie viele Menschen tatsächlich ein Leben unter Hartz-IV-Niveau in der Fremde völlig freiwillig auf sich nehmen, ist zu hinterfragen. Oft sind es Roma, die nach Deutschland wollen. Auf der Suche nach einem besseren Leben ist das ihre doch oft ein Teufelskreis aus Diskriminierung und Elend. Erst heute trat in Deutschland ein reformiertes Bleibe- und Ausweisungsrecht in Kraft, was Abschiebungen leichter macht, das wird auch Roma treffen. Wie der Alltag vieler Menschen aussieht, die versuchen, irgendwo Fuß zu fassen, zeigt Till Rüger, der eine Roma-Familie in Serbien getroffen hat.
Das Roma-Containerdorf Makisch am Stadtrand von Belgrad. Halil Hassani lebt hier mit Frau und 6 Kindern seit 1999. Als Teil der Roma-Minderheit geriet er, wie viele andere, während der Jugoslawienkriege zwischen die Fronten, musste aus dem Kosovo fliehen. Halil fand keine Arbeit in Serbien, denn mit dem Lesen und Schreiben tut er sich bis heute schwer. Auch deshalb konnte er nie einen festen Wohnsitz für sich und seine Familie anmelden. Doch ohne Meldeadresse gab es weder Sozialhilfe, noch bekam er eine feste Arbeit. Seine Kinder gingen nur selten in die Schule, ein Teufelskreis. Halil zeigt seinen Flüchtlingspass. 10 Jahre haben wir im Slum unter der Autobahnbrücke gelebt, erzählt er. Uns blieb keine andere Wahl, als nach Deutschland zu gehen. 2 Jahre lebten die Hassanis als Asylbewerber in Deutschland in der Nähe von Essen. Vergangenes Jahr wurden sie dann nach Serbien abgeschoben. Wir haben uns dann hier für eine Sozialwohnung beworben, aber man sagte uns, dass wir dieses Recht verspielt hätten, weil wir Asyl in Deutschland beantragt haben. Ein typischer Fall, erklärt uns der Vorsitzende des Roma-Rates, der in Serbien nach eigenen Angaben an die 600.000 Roma repräsentiert. Der Staat Serbien diskriminiert die Roma seit vielen Jahren. Nur so lässt sich die hohe Analphabetenrate und die 95% Arbeitslosigkeit unter den Roma erklären. Die Roma werden auch deshalb vernachlässigt, erzählt er weiter, weil als Folge der Jugoslawienkriege Ende der 90er Jahre mehrere hunderttausend serbische Flüchtlinge ins Land kamen. Sie zu integrieren erschien den serbischen Nationalisten wichtiger, als sich um die Roma zu kümmern. Der Roma-Rat hat eigene Ideen, um den Flüchtlingszuzug nach Deutschland zu reduzieren. Man müsste die Sozialhilfe hier etwas erhöhen und zu Beginn der Winterzeit Nahrungs- und Kleidungspakete zur Verfügung stellen. Das würde verhindern, dass asylsuchende Roma vor allem zum Wintereinbruch in Deutschland erscheinen. In Serbien geht man derweil noch einen anderen Weg und stellt inzwischen auch für Roma feste Häuser zur Verfügung. Bis Ende 2016 sollen alle Slums in Belgrad aufgelöst sein. Doch an der katastrophal hohen Arbeitslosigkeit unter den Roma ändert das auf kurze Sicht wohl kaum etwas.
Und auch in unserem Nachrichtenüberblick bleiben wir beim Thema Flüchtlinge. Dazu mehr mit Thorsten Schröder.
In Ungarn gilt von heute an ein verschärftes Asylrecht. Unter anderem werden die Asylverfahren auf 15 Tage verkürzt. Darüber hinaus können Flüchtlinge, die über Serbien einreisen, im Eilverfahren in das Nachbarland abgeschoben werden. Ungarn erklärte es zum sogenannten sicheren Drittland. Nahezu alle Flüchtlinge kommen über die serbisch-ungarische Grenze. Amnesty International wirft der rechtskonservativen Regierung von Ministerpräsident Orbán vor, sich über völkerrechtliche Verpflichtungen hinwegzusetzen. Kanzlerin Merkel ist offenbar zu einer weiteren Amtszeit bereit. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel will sie zur Bundestagswahl in 2 Jahren noch ein 4. Mal antreten. Bei einem Strategietreffen mit engen Vertrauten sei besprochen worden, wer für die Wahlkampfkampagne der Union 2017 zuständig sein solle. Die CDU wollte den Bericht nicht kommentieren. Der irakische Kurdenführer Barzani hat die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK aufgefordert, ihre Stützpunkte im Nordirak aufzugeben. Angesichts der anhaltenden Luftangriffe der türkischen Armee sagte Barzani, das Leben der Zivilbevölkerung dürfe nicht gefährdet werden. Das Außenministerium der Türkei teilte mit, es habe nach Berichten über mehrere zivile Opfer bei einem Bombardement im Nordirak Ermittlungen eingeleitet. In der Erklärung warf Ankara der PKK gleichzeitig vor, Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen. Indien und Bangladesch haben ihren jahrzehntelangen Grenzstreit mit einem Gebietstausch friedlich beigelegt. Die beiden Nachbarstaaten übertragen sich gegenseitig insgesamt 162 Enklaven. Indien verliert damit in der Summe etwa 40 Quadratkilometer Land. Die etwa 50.000 Bewohner der Enklaven konnten sich aussuchen, welche Staatsbürgerschaft sie annehmen. Die meisten von ihnen haben sich gegen einen Umzug und für die jeweils andere Staatsangehörigkeit entschieden.
Im alten Rom waren die traditionellen Wagenrennen ein großes Spektakel. Bei den Fahrten im Kreis ging es selten zimperlich zu. Deshalb brachte ein Sieg auf einem Streitwagen, dem Militärfahrzeug von damals, gewaltigen Ruhm und Ehre. Vielleicht gab es auch deshalb am ersten Tag der internationalen Armeespiele in der Nähe von Moskau ein altrömisches Wagenrennen. In Anerkennung an die Recken von früher. Ansonsten aber sitzen die Soldaten aus mehreren Ländern in Panzern und Kampfjets und fahren und schießen um die Wette. Stefan Stuchlik über die russische Begeisterung für Kriegswaffen und eine besondere Dynamik der Panzerschau.
Das hier ist ein Standardtanz. Und das hier ist wirklich russisches Ballett, ein Panzerballett. Die Musik geht ein bisschen im Motorenlärm unter, aber es soll ja was fürs Auge sein. Das sind Standardzuschauer und das hier sind wirklich russische Zuschauer. Herzlich willkommen zu den ersten internationalen Armeespielen im schönen Alabina. Russland wird gewinnen. Und warum? Wir haben die meiste Erfahrung und mehr Training. Mit Patriotismus hat das natürlich nichts zu tun. Die Besetzung ist international und fair. 9 Armenier, 4 Turkmenen, und Russland mit 1, 2, 3, also mit ein paar Teilnehmern mehr. Dann spricht der Verteidigungsminister. Dieser Wettbewerb zieht die besondere Aufmerksamkeit der Spezialisten und der Medien auf sich. Ich möchte anmerken, dass Russland eine lange Tradition in der erfolgreichen Durchführung militärischer Wettkämpfe hat. Man möchte darüber nachdenken, ob er nicht militärische Konflikte meint, aber jetzt beginnt der sogenannte Panzerbiathlon. Der besteht aus Fahren und Aussteigen. Ja, und dann noch aus Laden, Schießen und am besten Treffen. Das ist ein bisschen laut, besonders für die vielen Kinder. Und ein bisschen brutal, oder? Nein, das sind doch keine Tötungsmaschinen. Das ist alles zur Selbstverteidigung, zur Landesverteidigung. Wir Russen greifen niemand an. Das ist alles nur zur Verteidigung. Da wundert sich der Westler. Auch darüber übrigens, was der General sagt. Sind so Spiele angebracht, jetzt wo eine Konfrontation des Westens mit Russland droht? Ich glaube nicht, dass es eine Konfrontation zwischen dem Westen und Russland geben wird. Denn die Geschichte zeigt, dass einer verlieren wird. Und ich glaube, das wird der Westen sein. Schade nur, dass ausgerechnet jetzt die russische Besatzung in diesem Panzer verschießt. Es gibt Strafsekunden. Serbien liegt vorn, ausgerechnet. Aber mit einem bravourösen Endspurt schafft es Russland doch noch. Nochmal gut gegangen. Und wenn ihr verloren hättet? Die unseren verlieren nicht. Russland, Russland. Bilder, die am Ende bleiben. Kinder in Panzershirts, Fans in Militärhelmen und eine beeindruckende Flugshow. Fazit: Patriotismus gibt es in der Standardausführung und in der wirklich russischen Version.
Zum Sport und damit erst einmal zu einem ganz und gar nicht sportlichen Thema: Doping. Da gibt es leider Neues aus der Leichtathletik. Katja Wunderlich.
Allerdings, denn 3 Wochen vor dem Beginn der WM in Peking droht möglicherweise ein neuer Skandal. Anscheinend ist Doping unter Spitzensportlern der Leichtathletikszene weiter verbreitet als bislang gedacht. Das ergeben jetzt Recherchen der ARD-Doping-Redaktion und der britischen Sunday Times. Sie haben mit Doping-Experten eine interne Datenbank des Leichtathletik-Weltverbandes analysiert. Die Liste mit mehr als 12.000 Bluttests und ca. 5.000 Sportlern aus allen Disziplinen unter ihnen zahlreiche Olympiasieger und Weltmeister enthält demnach viele Auffälligkeiten. Es sind Daten, die die Leichtathletikszene erschüttern dürften.
Viele Medaillen von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen verlieren mutmaßlich ihren Glanz. Jeder dritte Gewinner in den Ausdauerdisziplinen der Leichtathletik aus den Jahren 2001 bis 2012 steht unter Dopingverdacht. Das geht aus geheimen Datensätzen hervor, die dem ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt anonym zugespielt wurden. 2 führende Blutdoping-Experten haben die Datenbank wissenschaftlich ausgewertet. Die Werte in der Datenbank lassen aus meiner Sicht keinen Zweifel zu, dass die Ausdauerdisziplinen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen von Blutdoping durchsetzt waren. Die Datenliste mit den auffälligen Werten stammt aus dem Weltverband der Leichtathletik IAAF. Vor allem Russland ist überproportional vertreten. Dennoch gab es bislang kaum Sanktionen. Von 146 Medaillen verdächtiger Athleten wurden nur 4 aberkannt. Die IAAF weist jede Kritik zurück. Man verfolge jeden verdächtigen Wert, aber sperren könne man nur nach einem strengen offiziellen Prüfverfahren. Auch wenn eher wenige deutsche Athleten auf der Liste mit verdächtigen Werten auffallen, der Deutsche Leichtathletikverband sieht den Weltverband eindeutig in der Pflicht, die Glaubwürdigkeit des Sports wiederherzustellen.
Das bedeutet ganz konkret auf der Ebene des Weltverbandes, dass man eben hier das System der Dopingbekämpfung auf den Prüfstand stellen muss und den Bedingungen, die in der Realität möglicherweise oder wahrscheinlich hier anzutreffen sind, eben anzupassen hat.
Wer schützt die sauberen Athleten? 3 Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaften in Peking sind viele Fragen offen.
Kurz nach ihrem 40. Geburtstag holt sich Angela Maurer bei den Schwimmweltmeisterschaften im russischen Kasan die Bronzemedaille. Auf der 25 Kilometer Freiwasserstrecke kam die zweifache Weltmeisterin nach Anna Marcela Cunha aus Brasilien und der Ungarin Anna Olas ins Ziel. Für Maurer ist es die 12. Medaille bei einer WM.
So freut sich die Grande Dame des Freiwasserschwimmens. Angela Maurer aus Mainz schnappt sich in ihrem vielleicht letzten WM-Rennen die Bronzemedaille. Am vergangenen Dienstag hatte sie ihr Olympiaticket für Rio im kommenden Jahr über 10 Kilometer verpasst. Die 25 Kilometer heute sind zwar nicht olympisch, aber so ohne Medaille will sie sich hier nicht aus Kasan verabschieden. Nach knapp 5 Stunden und 14 Minuten siegt die Brasilianerin Cunha vor der Ungarin Olasch und Maurer. Ein versöhnliches Ende für die 40-Jährige von Undine Mainz.
Kira Walkenhorst links und Partnerin Laura Ludwig sind Beachvolleyball-Europameisterinnen. In Klagenfurt, Österreich, gewann das Duo das Endspiel gegen die Russinnen Ukolova und Birlova. Zuletzt waren die Deutschen gegen diese in der K.O.-Runde der Weltmeisterschaft noch ausgeschieden. Bei der Europameisterschaft gelang die Revanche. Mit dem Zweisatzsieg holten sich Kira Walkenhorst und Laura Ludwig erstmals zusammen den EM-Titel. Und auch das Sieger-Sektflaschen-Entkorken gelang schließlich in Gemeinschaftsarbeit.
Der VfL Wolfsburg hat sich den ersten Titel der neuen Saison gesichert. Im DFL Supercup, dem Spiel zwischen Meister und Pokalsieger der abgelaufenen Saison, besiegten die Wölfe den Rekordmeister mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Arjen Robben und Niklas Bendtner hatten in der regulären Spielzeit jeweils für ihre Teams getroffen. Ohne Verlängerung ging es gleich in das Elfmeterschießen. Und hier war es wiederum Bendtner, der den entscheidenden Treffer für die Wölfe erzielte. Für den VfL war es der erste Supercup-Gewinn überhaupt.
Audi-Pilot Edoardo Mortara aus Italien gewinnt den 9. Saisonlauf der DTM im österreichischen Spielberg. Der Trainingsschnellste fuhr zu einem ungefährdeten Sieg, nachdem Markenkollege Jimmy Green, der nach dem Start geführt hatte, mit Schaltproblemen ausschied. Zweiter wurde der jüngste DTM-Pilot Pascal Wehrlein im Mercedes. Der 20-jährige Deutsche übernimmt die Führung in der Meisterschaftstabelle. Dritter wurde der Schotte Paul Di Resta, ebenfalls Mercedes. Mit Lauf 10 startet die DTM am Sonntag in der Steiermark in die zweite Saisonhälfte.
Und ob es für Sie ein erfolgreicher Start in den August wird, das verraten Ihnen jetzt die Lottozahlen. 4, 7, 16, 20, 31, 36, die Superzahl, die 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Bleibt der Blick auf das Wetter, Claudia Kleinert. Wie wird denn der Sonntag?
Pina, der wird recht sonnig und sogar richtig schön. Temperatur, naja, es wird schon Orte geben oder Regionen geben, wo es richtig heiß wird. Nächste Woche dann wieder große Hitze für alle, die dann wieder von Unwettern abgelöst werden. Wir kennen es ja schon, aber alles der Reihe nach. Morgen 10 bis 14 Stunden Sonne in weiten Teilen Deutschlands. Nach Südosten hin 6 bis 10 Stunden und direkt im südöstlichen Bayern Richtung Alpen 2 bis 6 Stunden Sonne. Da halten sich am Vormittag noch ziemlich lange dichtere Wolkenfelder. Die gab es da auch heute im Laufe des Tages. In der Nacht ziehen dann letzte Schauer ab. Die kompaktesten Wolken trotzdem noch im Südosten. Sonst sind häufig die Sterne zu sehen und dementsprechend frisch wird es. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen 15 und 10 Grad. 7 Grad in Münster und auch in den höheren Tälern der Eifel. Morgen Vormittag ziemlich viel Sonnenschein, etwas kompaktere Wolken noch von der Lausitz runter bis an den südöstlichen Alpenrand bzw. bis an den südöstlichsten Teil Bayerns, direkt am Alpenrand. Im Laufe des Nachmittags lockert es überall ganz gut auf. Die Sonne wird überall auch mal längere Zeit dabei sein. Nur selten ziehen kompaktere Wolken durch. Und es wird zum Teil wieder heiß. Im Rhein-Main-Gebiet bis zu 32 Grad. Sonst unter den etwas dichteren Wolken um 23 Grad. Und in der Nordhälfte insgesamt meist 20 bis 25 Grad. Das alles bei schwachem Wind, der aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Montag für alle viel Sonne und wieder sehr, sehr heiß. Temperaturen 30 bis 36 Grad im Süden. Am Dienstag kommen dann aus Westen Schauer und Gewitter auf. Je nachdem, wie schnell die kommen, kann es vor allem im Laufe des Tages über der Mitte und im Osten heftige Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und auch Sturmböen geben. Danach wird es wieder heiß und Sie sehen es hier am Trend für Stuttgart. Möglicherweise kratzen wir nächste Woche dann wieder an der 40-Grad-Marke. Es wird auf jeden Fall schwül und das Ganze wird wieder abgelöst durch Schauer und Gewitter.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Das war's von uns, von den Tagesthemen. Hier folgt das Wort zum Sonntag. Die nächste Tagesschau informiert Sie um 1:40 Uhr und wir sehen uns morgen wieder. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen.